Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, ich bin Colleen und ich darf heute mit Kaya zusammen aufnehmen.
Ja, das bin ich. Wir haben schon mal zusammen eine Folge aufgenommen.
Ja, das war auch sehr cool.
Wir haben sogar zwei Folgen zusammen aufgenommen.
Das war noch cooler.
Ja.
Deswegen sind wir heute wieder für euch am Start.
Ja. Achso, ja, ich bin Kaya, aber das hast du ja gerade schon gesagt.
Ich bin Psychologin.
Psychologin, okay. Weil wir teilen die Podcasts ja immer in Anführungszeichen Experten der Wissenschaft auf und Experten des Alltags. Ich wäre der Experte des Alltags.
Genau, die Expertin der Wissenschaft. Aber wir hatten gerade die Unterhaltung einfach, dass es vielleicht ein bisschen falsche Assoziationen wecken könnte. Und deswegen, ich bin Psychologin und ja, beschäftige mich mit psychischen Erkrankungen, aber auch mit psychischer Gesundheit jetzt durch meine diversen Jobs, die man so gemacht hat in seinem Leben mit dem Thema.
Slay. Ja, ich war einfach nur krank. Ich bin auch einfach nur krank. Ist aber funky. Wenn man das gut im Griff hat, dann macht es, wenn man es gut hinbekommt, manchmal sogar Spaß, sich so um sich selbst zu kümmern.
Selfcare sollte sowieso Spaß machen.
Ja, also. Aber so zum Beispiel, das passt gut zu Risikofaktoren, weil wenn man weiß, was die eigenen Risikofaktoren sind und dann ganz genau weiß, okay, ab dem und dem Punkt muss ich was gegensteuern oder ab dem und dem Punkt muss ich das und das machen, dann macht man das zum richtigen Zeitpunkt und dann fühlt man sich gut und dann denkt man sich so, ja, ich habe die Kurve gekriegt. Richtig geil das Gefühl. Ich will jetzt keine psychischen Krankheiten mehr, ehrlich, um Gottes Willen.
Aber. Nein, aber wir reden über psychische Erkrankungen, aber es geht ja auch damit immer einhergehend um psychische Gesundheit.
Ja.
Also wir können ja davon einfach reden, unsere psychische Gesundheit zu pflegen, zu verbessern, zu stabilisieren.
Ja.
Und wie du halt gesagt hast, wenn man seine individuellen oder wenn man die allgemeinen Risikofaktoren kennt, über die wir jetzt bestimmt gleich sprechen, und auch die individuellen, wo du ja was vielleicht später erzählen kannst, dann weiß man ja quasi, über welche Pfützen man springen kann oder wo man vielleicht eher sagt, Leute, hier bin ich raus. Das ist mir einfach ein bisschen zu risky. Da freut man sich wesentlich länger einer guten mentalen Gesundheit.
Ja, diese Risikofaktoren werden ja oft in biologisch, sozial und also so, ich habe mal mit meinem Allgemeinmediziner gesprochen, der mir mein Medikament verschreibt. Und der meinte so, basically entsteht alles aus Umwelt und also so ein bisschen Genetik, bisschen Umweltfaktoren, bisschen noch irgendwas,
das
man so.
Life happens.
Ja.
Das dritte. Ja, genau. Wir teilen es eigentlich klassisch immer in die drei Kategorien ein. Das eine ist genetisch, also quasi fast alles, was eben vor der eigenen Geburt passiert. Ich sag mal die Hardware, mit der wir geboren werden.
Die DNA.
Genau. Und dann kommt der, was dann immer so schwierig ist, ist es jetzt biologisch, ist es sozialer Anteil, aber im Prinzip alles, was wir halt durch die Eltern mitkriegen, die Erziehung, was uns prägt, was uns vorgelebt wird. Und dann sind es halt im dritten Bereich, das ist dann oft dieses Environment, also Umwelt. Was passiert um uns herum? Welche Lebensereignisse passieren? Dinge, die wir auch nicht beeinflussen können. Wie reagieren wir darauf? Und diese Kombination aus diesen drei Anteilen bildet dann halt das individuelle Risikobild, sag ich mal. Gibt da auch die, das nennt sich Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, wie anfällig bin ich für was? Das ist oft geprägt durch die genetischen und sozialbiologischen Faktoren.
Mhm.
Und dann passiert eben was. Also sagen wir mal, du bist Zeuge eines schweren Unfalls, was ja ein belastendes Ereignis ist. Und jetzt gibt es eben Menschen, ich sag mal, denen macht das gar nichts aus. Und es gibt Menschen, die eine höhere Vulnerabilität haben, die daran eventuell eine psychische Erkrankung entwickeln können. Und das hängt aber eben mit diesen Startbedingungen zusammen.
Wenn ein Mensch jetzt, wenn man sich jetzt zwei Menschen anguckt und der eine hat irgendwie da, ich will jetzt nicht sagen schwach, weil schwach ist so negativ behaftet, aber so eben in einer bestimmten Stelle sehr vulnerabel und ein anderer Mensch ist an einer anderen Stelle sehr vulnerabel und dem einen Menschen passieren in dem vulnerablen Gebiet sehr viele Dinge im Leben, dass dieser Mensch dann psychisch krank wird und dem anderen Menschen passieren aber in dem vulnerablen Gebiet irgendwie wenig bis gar nichts,
ja, genau.
Dass diese Menschen eigentlich das gleiche Vulnerabilitätslevel haben, aber der eine halt die Arschkarte gezogen hat und mega krank wird und der andere halt einfach nicht krank durchs Leben laufen kann.
Beziehungsweise sie haben eben nicht dasselbe Vulnerabilitätslevel. Also tatsächlich, machen wir es mal konkret. An unserem Lieblingsbeispiel Depressionen. Depressionen sind zum Beispiel sehr stark genetisch kodiert. Das heißt, wenn man einen Verwandten ersten Grades hat, das sind also immer, erster Grad heißt immer Eltern, Geschwister und eigene Kinder, die selber eine Depression haben, dann ist das eigene Risiko auf 15% erhöht. Das ist schon relativ hoch. Das heißt, da gibt es eine große genetische Geschichte. Können wir aber nichts für. Werde ich damit geboren? So diese 15% kriege ich mitgegeben, Willkommensgeschenk, zack, kannst du nichts dran machen.
Aber ist das dann so, dass wenn ich eine Depression entwickle, die aber nicht genetisch bedingt ist, also ich diesen genetischen Vorsprung zu einer Depression überhaupt nicht habe, gebe ich den genetischen Vorsprung dann aber weiter, weil ich daran mal erkrankt bin?
Oh, jetzt haben wir eine ganze Deep Dive-Frage. Hört euch nochmal unsere Episode zur Depression an, weil da ist jetzt eben tatsächlich die Frage, wir haben ja schon mal darüber geredet, Depression, gibt es die eine Depression? Oder gibt es verschiedene Optionen? Und ja, es kann eben sein, da sind wir jetzt in der Epigenetik drin, das ist ein ganz junges Forschungsfeld, dass es sein kann, dass wenn du zum Beispiel eine Depression hast, vorher hatte keiner deiner ganzen Vorfahren hatte keine, du bist die Erste und sagst, ey, habe ich als erstes erreicht für meinen Stammbaum, ist es trotzdem wahrscheinlich, dass die genetische Wahrscheinlichkeit erhöht ist für deine Kinder. Fuck. Vermutlich gibt es da sogenannte epigenetische Marker, das heißt also, dass die DNA ist ja nichts Festes, also du gibst ja nicht dieselbe DNA weiter, die du von deinen Eltern bekommen hast, sondern die DNA wird ja durch verschiedene Umwelteinflüsse und Erlebnisse verändert. Wir mutieren eigentlich die ganze Zeit, unsere Körperzellen immer ein bisschen. Und dann ist halt die Frage, was du weitergibst. Aber ich sag mal, das ist halt der Bausatz, da können wir nichts ändern, wir werden damit geboren. Das ist ähnlich, wie wir damit geboren wären, mit einem gewissen Risiko vielleicht Diabetes zu haben oder blaue Augen oder sonst was. Es ist leider die Hardware, die wir mitkommen. Ist aber nicht schlimm, weil 15% heißt, ist ja kein Todesurteil. Ne? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn jetzt aber alles gut funktioniert, du keine weiteren belastenden Erlebnisse hast, du ein gutes soziales Umfeld hast, eine funktionale Familie, die auch vielleicht mit ihrer eigenen Krankheitsgeschichte gut umgeht, die Psychoedukation bei ihren eigenen Kindern macht, also sagt, hey, Mama hat manchmal ihre schlechten Phasen, nur dass du das Bescheid weißt, ne? Also auch offen darüber kommuniziert in der Familie, die eigenen Risikofaktoren lehrt das Kind. Kann es sein, dass diese Person, um auf unser Anfangsbeispiel zurückzukommen, in einem zum Beispiel belastenden Moment, sagen wir zum Beispiel mal in dem Fall jetzt Verlust des Elternteils in jungen Jahren, dass diese Person das besser wegsteckt, obwohl sie diese genetische Vulnerabilität hat, aber alles andere kam nicht mehr drauf auf die Vulnerabilität. Es ist diese rein genetische Funktion gewesen, alles andere lief toppi. Verlust des Elternteils, Trauer, wird gesund verarbeitet, alles gut, normale Trauerreaktion. Nehmen wir eine andere Person, die dieselbe Vulnerabilität genetisch hat, 15%, aber zum Beispiel in ein dysfunktionales Elternhaus geboren wird. Die Eltern sind vielleicht, haben ein Alkoholsuchtproblem, vernachlässigen das Kind, Schulbildung wird nicht so hoch gehalten, auch erlebt das Kind in der Schule, dass es in Anführungszeichen versagt, kommt ja auch nochmal auf dieses, und das wird alles auf dieses Vulnerabilitätskonto draufgezahlt. Same thing happens, Elternteil verstirbt im selben Alter wie bei unserer Person A. Hier wird keine gesunde Trauerreaktion abgerufen, weil das Vulnerabilitätslevel höher ist. Und obwohl quasi der Trauerfall, ich sag mal, dasselbe Gewicht hat, sagen wir mal 5 Kilo Belastung, startet der eine halt mit 10 Kilo Vulnerabilitätsgrundeinkommen und hat dann eben, ich sag mal, 15 Kilo Belastung insgesamt. Mhm. Aber alles feini. Die andere Person startet aber schon mit 50 Kilo Vulnerabilität, langes Wort heute. Und diese 5 Kilo lassen dann halt alles einbrechen. Also das ist einfach so ein bisschen, was diese Theorie aussagt, dass wir auf unterschiedlichen Leveln derselben Situation begeben und trotzdem haben wir unterschiedliche Outcomes.
Ja, das ist ja auch super sinnvoll, weil wenn Eltern die Kinder auf eine sehr liebevolle und fürsorgliche Weise erziehen und Kindern Strategien mit an die Hand geben, wie sie mit sich selbst umzugehen haben, dann lernt das Kind das für die Zukunft. Aber auch in dem Moment werden dann ja ganz viele Stressfaktoren einfach runtergedreht, weil das Kind das eben lernt zu verarbeiten und dann auch viele Dinge schon verarbeiten kann. Wenn dann aber Dinge überhaupt nicht, also nehmen wir jetzt nochmal Beispiel Eltern mit Alkoholproblemen oder generell Drogenproblem, die dann aufgrund ihrer Sucht oder vielleicht auch einfach aufgrund ihrer selbst ihr Kind vernachlässigen, dass das Kind das überhaupt nicht lernt und dann als junger Mensch schon super viele Belastungsfaktoren hat, weil diese Belastungsfaktoren eben nicht aus dem Weg geräumt werden oder verarbeitet werden, weil das Kind das eben nicht, das nicht lernt, dass das eben so aufaddet.
Ja, und ich finde, du sagst einen guten Punkt, es lernt Dinge nicht. Also ich finde, man kann das ja betrachten als, es zahlt negativ auf dein Konto ein. Ich finde aber tatsächlich, dass man da sehen muss, dass dir was vorenthalten wird sogar. Ja. Weil, wie du gesagt hast, möchte ich das ein bisschen händischer an einem Beispiel Angsterkrankung. Mhm. Sagen wir mal, ein Kind kommt auf die Welt und hat einfach eine deutlich reaktivere Amygdala. Das ist ein Teil unseres Gehirns, der für diese schnellen Angstreaktionen zuständig ist. Und es ist einfach genetisch bedingt, ob meine Amygdala früher feuert oder später feuert. So, das ist einfach in meinem Bauplan angelegt. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Kind bin, dessen Amygdala sehr früh feuert, sprich, ich zeige schnell Angstreaktionen. Wenn ich aber Eltern oder ein erziehendes Umfeld habe, das weiß, zum Beispiel aus eigener Erfahrung, und dann zum Beispiel zum einen darauf achtet, vielleicht das Kind nicht direkt zu überfordern mit lauten Geräuschen, Geräuschen und sondern weißt, hey, lass uns das mal ein bisschen gediegen machen und dem Kind in einem gewissen Alter dann auch Dinge beibringen kann. Nämlich zu sagen, hey, guck mal, ich weiß, du hast jetzt Angst, Mama hatte davor früher auch Angst, aber wollen wir uns das mal zusammen angucken? Du kannst dich an mir festhalten und wir gehen einfach mal ein Schrittchen zusammen ran. Also dieses gemeinsame dem Kind Strategien beibringen. Also ja. Das ist eigentlich das Wichtige, dieses Handwerkszeug, über das wir so oft reden, mit deiner eigenen Psyche umzugehen. Ich finde, es ist nicht schlimm zu wissen, okay, ich bin ängstlicher als andere. Okay, das ist so. Das ist einfach die Hardware, mit der du geboren wurdest. Aber wenn ich eine gute Software dazu bekomme, die mir sagt, ja, ich bin ängstlicher, aber ich habe eine Strategie und okay, dann gehe ich halt mit 14, 15 noch mit meinem Kuscheltier auf Klassenfahrt, weil ich mich dann einfach sicherer fühle. Aber so what? Ich schlafe dann besser. Ja, und es ist auch völlig in Ordnung, sein Kuscheltier bis ans Ende des Lebens mitzunehmen. Wenn es dich besser fühlen lässt, ja, warum denn nicht?
Also so for reference, ich bin 18 Jahre alt und ich war bis gestern für eine Woche bei meinem Freund, der wohnt 1,5 Stunden von mir entfernt und mein Teddybär ist da mitgekommen. Der chillt immer bei mir. Also wo ich schlafe, schläft auch mein Teddybär.
For reference, ich bin 37 und wenn ich zum Beispiel mein Mann nicht da ist und ich wirklich irgendwie emotional ins Bett gehe, weil irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, dann kommt immer noch Bonsai mit. Das ist mein Plüsch-Pegasus, der vor vielen, vielen Jahren auf einem Rummel billomäßig geschossen wurde in so einer Bude. Der war auch, glaube ich, auf fast jeder Klassenfahrt in meinem Leben mit.
Cool.
Ja, weil warum nicht? Erstens sieht mich im Bett keiner außer meine Katzen. Ich denke so, egal, ich brauche jetzt was, was mich emotional auffängt. Ja. Dann ist es halt ein Stofftier. Ja. No shame.
No shame. Sind ja auch eigentlich alles nur Skills.
Korrekt.
Und Skills sind ja eigentlich nur ein funky Begriff für irgendwas, was zur Bewältigung hilft.
Das ist eine Fähigkeit. Also ja. Andere Fähigkeiten schreiben wir bei Bewerbungen unsere Lebensläufe und sind voll stolz drauf, dass wir, keine Ahnung, MS Office können. Dabei sind es viel geilere Skills zu sagen, hey, ich habe mega die gute Fähigkeit, dass wenn ich unter Stress gerate, meinen Stress zu reduzieren.
Ja, oder halt gut damit zu arbeiten.
Ja, und das ist ja das, warum wir auch, glaube ich, heute über Risikofaktoren sprechen. Nicht um Leuten Angst zu machen, sondern um zu sagen, hey, wenn du deine Schlaglöcher kennst, dann kannst du halt Strategien entwickeln, um über diese Schlaglöcher entweder ihnen auszuweichen oder drüber zu hüpfen oder auch zu erkennen, wenn du in ein Schlagloch reingelaufen bist. Also auch das ist, glaube ich, das, was du als aus deiner Erfahrung wahrscheinlich besser können, manchmal auch überhaupt zu realisieren. Oh shit, ich sitze gerade in was drinne. Also weil je früher ich das ja selber merke und mir zum Beispiel Hilfe holen kann oder meine Strategien abrufen kann, desto besser komme ich aus eigener Kraft wieder aus so einem Loch raus.
Ja.
Weil viele Leute gerade beim ersten Mal merken ja ewig nicht, dass sie in irgendwas drin hängen, weil sie sagen, nee, das ist ja alles normal, alles gut, ich muss ja funktionieren.
Es ist ein ganz großes Thema in meiner Therapie gewesen, weil bei mir ist das so richtig schlimm geworden mit Depressionen, als wir im ersten Lockdown waren. Das hat, wie ich mich erinnern kann, wo sich meine Wahrnehmung verändert hat, war Mitte 2019, würde ich sagen. Und ab da habe ich eigentlich immer dieses Gefühl gesucht von, ich habe mich doch früher anders gefühlt, ich will da wieder zurück. Aber das kriege ich nicht hin. Das habe ich auch bis heute nicht hingekriegt. Nicht so richtig. Ich habe manchmal so Momente, wo ich so, so habe ich mich früher gefühlt. Schönes Gefühl. Genieße ich jetzt mal kurz. Aber ich fühle mich mittlerweile auch ganz anders, was auch eigentlich, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich wahnsinnig viel dazugelernt habe. Aber 2020 im Lockdown wusste ich überhaupt nicht, was abgeht. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Mensch oder was ich alles brauche, damit es mir gut geht. Und wenn dann einem der Ausgang verwehrt wird und soziale Kontakte in dem Sinne, dann checkt man das als 13-jähriger Mensch nicht.
Und ich finde, du sprichst da gerade eigentlich das perfekte Beispiel an für das, was wir eben hatten mit diesem Vulnerabilitätsmodell, weil du sagst ja selber gerade, du warst 13, 14. Wir müssen dazu einmal sagen, einfach mal so kurz biologische Basics. Unser Gehirn ist ja in der lebenslangen Reifung unterworfen. Also unser Gehirn, super Ding, ändert sich bis ins hohe Alter. Aber es gibt eine sehr große Umbauphase im menschlichen Wachstumszyklus. Genau, die Pubertät. Und wir können das wirklich nicht oft genug betonen. Also von neurologischer Seite her ist es wirklich, wir sind näher an dem Bild dran, dass die Hälfte des Hirns einmal in Pudding verwandelt wird und wieder hochgebaut wird, als zu sagen, da werden kleine Umbaumaßnahmen vorgezogen. Nee, also wirklich das Gehirn in dieser Zeit, ich sag mal zwischen 13 und 20, 21, wird unser Gehirn massiv umgebaut und nicht gleichzeitig. Bestimmte Teile werden früher umgebaut, zum Beispiel bei eben Teenagern werden zuerst Dinge umgebaut, die zum Beispiel die Motorik steuern, weil der Körper sich ja verändert. Wir haben das alles super unpeinlich im Biologieunterricht gelernt, was so passiert in der Pubertät mit unseren Körpern. Aber das muss das Gehirn ja steuern und das baut es zuerst um. Erstmal ist wichtig, dass wir diesen komischen Koloss bewegen können, in dem wir leben. Dann werden andere Dinge nachgezogen. Viele Dinge werden eingestaubt, viele Dinge werden neu aufgezogen. Zum Beispiel die sogenannte weiße Substanz im Gehirn wird massiv aufgebaut. Das ist die, die dafür zuständig ist, wie schnell wir denken können. Das heißt, in dem Alter lernen wir langsam genauso schnell zu denken wie Erwachsene. Als Kinder denken wir deutlich langsamer, haben aber mehr Kapazitäten, Wissen neu aufzunehmen. In diesem Pubertät Pubertätsumbau wird dieses, ich sag mal, das ist die sogenannte graue Substanz, was du bis dahin wenig benutzt hast, wird leider auch direkt abgebaut. Bestes Beispiel, ich glaube, als ich 6, 7 Jahre alt war, hätte ich euch jeden Traktor, der auf der Straße unterwegs war, mit Namen und Modellnummer sagen können. Ich war voll
mit Autos.
Ich bin voll die Traktorexpertin. Ich kann heute nichts mehr, bevor ich einen Traktor erkenne.
Ja, ich wusste viel über Enten, über Pferde und über Auto. Also ich konnte bei jedem Auto die Automarke sagen. Kann ich heute alles nicht mehr.
Genau, wird abgebaut, weil nicht mehr wichtig. Dafür wird diese weiße Substanz total schnell aufgebaut, damit du schnell Zusammenhänge verstehst. Und das passiert, wie gesagt, über 7 Jahre. Also ein massiver Umbauprozess. Und wenn in diesem Umbauprozess Dinge passieren und geben wir zu, so eine weltweite Pandemie ist schon was passiert. Was
schon eine Sache, ne?
Ist schon ein Ding. Und dann bist du da, hast so ein halbes Gehirn quasi in der Zeit, fragst dich sowieso, was zur Hölle bin ich, was will ich, was ist die Existenz und was ist das Leben? Und dann passiert so ein Bullshit. Ja, natürlich haben wir hier gerade eine Generation, die damit struggelt. Und da müssen wir gar nicht irgendwelchen Schwurbelköpfen auf den Leim gehen. Das ist einfach Science. Wenn mein Gehirn gerade dabei ist, sowieso einen Umbauprozess zu machen und das im Normalfall schon ein Problem wäre oder kein Problem, sondern einfach eine sensible Zeit ist. Ja, Sherlock, ist jetzt nicht schwierig, wenn Pandemie ist und um dich rum Leute sterben und du nicht weißt, was morgen ist, dass das eventuell bei diesem Umbauprozess schwierig ist. Und seien wir ehrlich, in der Jugend neigt man auch manchmal dazu, bestimmte Substanzen zu konsumieren.
Das höre ich tatsächlich nicht.
Das ist sehr gut.
Das ist cool.
Aber wie gesagt, seien wir ehrlich, ich will mich da nicht rausnehmen. Whole New World, als man plötzlich zu meiner Zeit Alkopops entdeckt hat, das macht auch was mit dem Umbauprozess. Deswegen bin voll frei.
Kifft
was,
nicht zu viel, Leute.
Kifft das bitte gar nicht vor 25.
Das ist super gefährlich.
Also ich bin radikaler Befürworter der kompletten Entkriminalisierung von Drogen. Komplett. Weil was wir mit Alkohol machen, kann mir sowieso keiner logisch erklären. Aber really, macht es bitte, nachdem euer Gehirn fertig ist mit diesem großen Umbau. Weil danach kann da nicht mehr so viel passieren. Dann ist der Umbauprozess abgeschlossen, wenn ihr euch dann zukifft. Also es gibt immer ein Restrisiko.
Nicht schlau, aber...
Genau, aber wesentlich unproblematischer, als wenn ihr das mit 14, 15, 17 tut. Weil dann kann es schon sein, dass euer Gehirn sagt, boah, muss ich das da hinten noch aufbauen? Nee, lass, Digga, das ist, brauchen wir nicht. Den Teil vom Gehirn ist okay, kann weg.
Ja.
Deswegen macht es bitte erst, wenn ihr mit dem Studium anfangt oder mit der Ausbildung fertig seid oder so.
Das finde ich auch super interessant, so was Drogen in Anführungszeichen alles mit dem Gehirn machen können. Ich bin seit 2, 3 Monaten, bekomme ich Medikinet. Das ist ein Medikament für Menschen, die ADHS haben. Und mir wurde dann geraten, das erste halbe Jahr wirklich durchzunehmen, weil bestimmte Synapsen sich dann besser bilden können. Und das muss man sich vorstellen wie so ein Schotterweg, dass diese Wege im Gehirn, Wie manche Dinge funktionieren. Also bei ADHS ist es so, manche Dinge funktionieren nicht gut, weil Menschen mit ADHS Probleme mit der Aufnahme von Dopamin und Noradrenalin haben. Und das bedingt dann, dass manche Wege im Gehirn, die Menschen dazu führen, Dinge zu tun, einfach nicht gut abgerufen werden können oder nicht gut verwendet werden können. Das heißt, for reference, ist es einfacher, mit einem Auto über eine Autobahn zu fahren, als über einen Schotterweg. Das dauert ein bisschen länger. Und Menschen mit ADHS haben halt echt viele von diesen Schotterwegen. Mhm. Und neurotypische Menschen haben halt echt ganz gute Autobahnen teilweise. Zumindest in unserer Gesellschaft. Würde man jetzt eine Gesellschaft nach Schotterwegen ausbauen, dann würden Menschen mit ADHS natürlich besser klarkommen als neurotypische Menschen. Aber das haben wir ja gerade nicht. Und Medikinet zum Beispiel, wenn man das regelmäßig nimmt, dann werden diese Schotterwege zu Autobahnen. Das heißt, es verändert die Gehirnstruktur. Und das ist in dem Fall natürlich eine positive Sache, aber das kann dann ja bei Cannabis zum Beispiel dann auch nach hinten losgehen.
Genau. Und es ist exakt wieder diese Zeit, diese Plastizitätszeit des Umbaus. Also deswegen raten auch die meisten Psychiater dazu, Medikinet zum Beispiel am besten zu nehmen, entweder vor Einsatz der Pubertät oder zumindest noch währenddessen, weil genau das nämlich dann noch sehr gut passiert. So, man kriegt im Prinzip Asphalt geliefert für die innere Baustelle. Die sagen, oh geil, extra Asphalt, ja, dann kann ich ja auch eine Autobahn aus dem Schotterweg machen. Wenn man das dann erst sehr viel später gibt, wenn quasi die Baustellen alle schon abgebaut wurden und dann nur noch so ein einzelner kleiner Wachtmeister rumläuft, der freut sich auch über den Asphalt, den du lieferst, aber ist halt nur noch einer und sagt, ja, ja, okay, stell mal in die Ecke, ich kümmere mich drum. Während man halt in dieser hochaktiven Zeit der Pubertät wird das halt alles super schnell eingebaut und dann kannst du halt echt, es gibt auch Beispiele dafür, es gibt auch einen gewissen Prozentsatz an ADHS-Personen, die nach der Pubertät das Medikament absetzen können komplett, weil einfach die Autobahnen so weit ausgebaut wurden, zum Glück in ihrem Fall, dass sie danach die medikamentöse Unterstützung nicht mehr benötigen. Gilt nicht für alle, aber es gibt einen Prozentsatz, wo das tatsächlich möglich ist.
Ich hoffe, das wird bei mir so. Ich habe es zwar erst mit 18 angefangen zu nehmen, es ist relativ spät pubertätmäßig, aber so, ich hatte davor schon ganz gute selbstgebaute Autobahnen.
Ich wollte sagen, ist immer die Frage, dann sind wir wieder bei der Vulnerabilität. Wie viele Autobahnen hast du vorher selber schon aufgebaut?
Ich habe mir echt Mühe gegeben, viele Autobahnen aufzubauen. Hat auch ganz gut geklappt, glaube ich. Also ich glaube, wird das nicht für immer nehmen müssen. Müssen in Anführungszeichen, man muss nie irgendwas, also manche Sachen sollte man schon nehmen. Aber
bitte
so.
Nehmt euer Insulin immer. Ja.
Aber so, was Medikinet oder andere Medikamente für ADHS angeht, muss man das ja eigentlich nicht für immer nehmen. Das ist ja dann nur eine Sache von, wie gut funktioniert man und wie viel möchte man und kann man funktionieren und wie sehr braucht man das und wie sehr legt man darauf Wert, und das hat ja ganz viele Faktoren.
Das ist ja alles super dynamisch. Also zum einen auch das, über das Alter verändert sich ja das Gehirn, deine Lebensumstände, und zum Glück kommst du ja irgendwann in die Möglichkeit, da sind wir wieder bei unseren Risikofaktoren, Sachen anzupassen. Also wenn man einfach merkt, okay, Bürojob, BWL-Studium wird es nicht sein mit meinem Gehirn, wir passen nicht gut zusammen, Anzug und ich, ja gut, dann ist vielleicht eher eben, keine Ahnung, eine Ausbildung im Kfz was für dich, weil du gerne was mit den Händen machst, weil du gerne irgendwie dich reinsteigern kannst. Oder du sagst, nein, ich liebe es, mich mit Zahlen zu beschäftigen. Ja gut, dann auf geht's, Steuerprüfer. Finde das, was zu dir passt, ja.
Ja.
Oder man sagt halt auch, okay, ich kann nicht um 8 Uhr ins Büro, da bin ich noch völlig durch. Dann ist vielleicht ein Nachtjob oder ein Eventjob was für dich. Vielleicht bist du besser, deine Energie gezielt an 3 Tagen am Stück abzurufen, als jeden Tag 6 Stunden irgendwo. So, und wenn, da sind wir jetzt wieder bei den großen Diskussionen, wenn die Gesellschaft das wesentlich besser anbieten würde und diese Flexibilität einbauen würden, hätten auch neurodiverse Menschen wesentlich entspanntere Leben und könnten vielleicht die ein oder andere Hilfestellung, die möglich ist, reduzieren, weil es einfach nicht mehr nötig ist, weil der Druck, die Belastung von außen geringer ist. Und grundsätzlich ist halt so, diese externe Belastung, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, wir haben uns jetzt viel auf Genetik und was man so lernt bezogen, aber die liegen ja auch außerhalb unserer Kontrolle. Also diese Belastungsfaktoren von außen sind eigentlich in meiner Erfahrung der deutlich größere Triggerpoint für psychische Erkrankungen. Leistungsdruck, Peer Pressure, also so dieser Druck von Gleichaltrigen. Wenn du nicht leben kannst, wie du gerne leben möchtest, also wenn es dir nicht ermöglicht wird, zum Beispiel deine Geschlechtsidentität oder deine sexuelle Orientierung auszuleben, so wie es für dich gesund ist, oder dich einfach so zu präsentieren, wie du bist. Also wir müssen ja gar nicht in so Details gehen. Wenn du einfach, wenn dir aus Gründen, die gesellschaftlich, familiär oder einfach in deinem Umkreis gelangt sind, dass du nicht so leben kannst, wie du willst, das ist einfach ein Riesenfaktor, der die psychische Gesundheit beeinträchtigt.
Ja.
Deswegen lasst die Leute doch bitte einfach so sein, wie sie sind, solange man niemandem wehtut, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Weil das sehen wir immer wieder in allen möglichen Gesellschaften. Sobald von außen vor dir ein gesellschaftlicher Druck kommt, der sagt, nein, du darfst aber so nicht sein, du darfst so nicht rausgehen, du darfst dich so nicht verhalten, haben wir komischerweise immer einen plötzlichen Anstieg an psychischen Erkrankungen. Seltsam.
Seltsam.
Und dann kommen immer diese Schlaumeier, die sagen, ja, habe ich doch gesagt, dass das krank macht, wenn man als Junge Röcke trägt. Nee, Ursula, ich glaube, das ist nicht die Ursache. Sondern man wird krank, weil so Leute wie du sagen, dass man mit dem Röckchen nicht raus darf. Da liegt dann der Hase im Pfeffer.
Bestimmte Umstände und Einflüsse aus dem Leben.
Ja, wir müssen ja gar nicht so explizit, ich meine, du wirst das aus dem Schulalltag kennen. Also wie viel Druck hat man da von außen?
Oh ja.
Du musst cool sein, du musst schön sein, du musst beliebt sein, du musst witzig sein. Aber auch nicht zu cool, nicht zu witzig, weil dann bist du wieder arrogant. Und man selber, ne, du wirst dich erinnern, nochmal halbes Gehirn gerade am Umbau. Und denkst dir so, ja, ich weiß ja nicht mal, was ich will und wer ich bin. Und
ja.
Deswegen ist das auch so eine Phase, wo wir echt viele psychische Erkrankungen haben. In der Jugend und dann tatsächlich nochmal beim Renteneintritt. Also auch das wollen wir hier nicht. Wir reden hier viel über junge Leute, aber Renteneintritt ist auch mega, literally, der Brainfuck für unser Gehirn.
Ja, das muss ja richtig schlimm sein, wenn du so deinen Alltag über, keine Ahnung, 40, 50 Jahre hattest.
Mhm.
Auch wenn du mal irgendwie so 3, 4, 5 Jobwechsel hattest. Okay, aber das, du hattest ja meistens irgendwie so deine 6 bis 8 Stunden am Tag, die du gearbeitet hast.
Ja.
Und auf einmal sitzt du so zu Hause und denkst dir so, okay, geil, erstmal ein bisschen Urlaub, und dann wird dieser eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen Urlaub, okay, ist gut, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, okay, also langsam könnte ich mal 7, 8 Wochen, 9 Wochen, okay, Hilfe, was fange ich jetzt überhaupt mit mir an, was mache ich überhaupt gerne, ich war die ganze Zeit mit Arbeiten beschäftigt, jetzt habe ich so viel Zeit, was mache ich überhaupt, was mag ich, ich habe irgendwie alle meine Sachen erledigt, irgendwie, man braucht mich auch gar nicht mehr, ich bin irgendwie jetzt Überfluss, what the fuck?
Ja, perfekt, du hast auch super zusammengefasst, weil es ist ja nicht nur, dass dir eine Struktur dann wegbricht, ne? Dieses, ich gehe täglich auf die Arbeit, auf die Baustelle, ins Büro. Was du gesagt hast, Kinder, wenn man welche hatte, sind vielleicht aus dem Haus, man wird nicht mehr gebraucht. Also da ist eben nicht mehr der Kollege, der sagt, Heinz Günther, ich brauche ganz dringend noch die Kopien von XY. Das hat dich in dem Moment genervt, aber diese Person ist jetzt weg. Niemand braucht mehr vielleicht was von dir. Du hast ja auch jeden Tag Leute gesehen. Wenn du auf die Arbeit gegangen bist, wo auch immer du gewerkelt hast in der Praxis oder wie gesagt auf dem Bau, du hast ja immer Leute gesehen, du hattest Kontakt sozial. Das fällt alles weg.
Und dein Körper baut ab.
Und danke. Und der Körper Körperbau ab. Es wird alles ein bisschen schwieriger. Man merkt vielleicht, ups, da habe ich nicht so gut auf mich aufgepasst. Das ist auch noch ein Faktor. Deswegen, wir sehen auch ganz klar in Studien Menschen, die gut vorbereitet in die Rente gehen, die sich zum Beispiel sozial engagiert haben, die vielleicht irgendwie ein Ehrenamt haben oder noch irgendein, also die irgendwie noch Dinge nebenher tun, die sie mit rübernehmen. Dann ist zwar der, ich sag mal, Erwerbsjob weg, aber man geht halt trotzdem noch irgendwie zum Tischtennistraining dreimal die Woche, kümmert sich um die Jugend, man hat den Häkelclub um die Ecke oder man trifft sich einfach nur zum Skatspielen jeden Dienstag immer mit derselben Truppe. Wenn man sowas hat, ist es ein super Schutzfaktor vor diesem Risikofaktor.
Ich stelle mir das immer so als Säulen vor, weil ich habe zum Beispiel, also meine Säulen sind, Schule ist eine Säule, Ernährung ist eine Säule, Bewegung ist eine Säule, soziale Kontakte ist eine Säule und dann noch so Shit, der mir Spaß macht. Zum Beispiel hier diese Podcast-Aufnahme. Tomoni macht mir sehr viel Spaß und Tomoni stützt sogar, also Tomoni ist über vielen Säulen, weil ich hier viele soziale Kontakte habe, die ich sehr gerne pflege und ich eine Sache mache, die mir Spaß macht. Aber jetzt, ich mache wieder das Beispiel, dass ich jetzt eine Woche bei meinem Freund war. Ich hatte keine Tagesstruktur. Das, da geht bei mir, also wenn ich keine Tagesstruktur habe, das geht für eine Woche gut und dann ist bei mir vorbei. Dann kriege ich wieder Depressionssymptome und mir fällt alles schwerer und ich habe überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas und dann geht alles den Bach runter. Das heißt, ich brauche eine Tagesstruktur. Ich muss zu ähnlichen Zeiten aufstehen. Ich muss mir am Tag davor Gedanken machen, was möchte ich morgen alles machen. Es muss keinen festen Zeitplan haben. Ich muss mir nur denken, okay, dann und dann kann ich Pause machen oder dazwischen, also zwischen diesen Aufgaben brauche ich so und so viel Pause. Das und das und das sollte ich essen. Also ich brauche gutes Essen und jetzt...
Finde ich auch nochmal, da möchte ich mich kurz einhaken, weil es klingt jetzt so vielleicht belanglos, aber ich finde es mega, dass du es ansprichst bei Risikofaktoren. Ernährung ist tatsächlich auch nicht nur ein Schutzfaktor, sondern auch ein Risikofaktor. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche ominösen Dinge, die ihr irgendwo im Internet gehört habt, irgendwie, keine Ahnung, alles ist jetzt nur auf raffinierten Zucker zu verschieben oder ist es nur darauf, dass, keine Ahnung, irgendwelche Proteine konsumiert werden. Nein. Aber es ist ganz klar, dass wenn man eine nicht ausgewogene Ernährung hat, wenn man sich zum Beispiel nur von Junkfood ernährt, ist es einfach so, dass das ein Risikofaktor ist für eine schlechte mentale Gesundheit. Ob das eine das andere bedingt oder umgekehrt, da sind wir wieder bei der Henne-Ei-Problematik. Aber wir sehen zum Beispiel...
Es ist eigentlich beides rum. Es ist egal, wie man anfängt. Entweder man hat eine Woche, wo man ewig viel, wo man, keine Ahnung, die ganze Zeit unterwegs war und dann hat man sich eben viel Fastfood geholt und dann merkt man so, oh scheiße, langsam geht's mir echt, also es geht mir kopfmäßig nicht mehr gut. Oder du bist halt so, du hast irgendeinen anderen Faktor gehabt, der dich irgendwie in eine depressive Phase geschickt hat, wo du dir dann denkst, oh scheiße, ich habe jetzt keine Energie, ich bestelle mir jetzt was zu essen. Und dann kommst du da wieder in den Kreislauf. Also es ist eigentlich komplett Latte.
Und es ist halt echt, glaube ich auch, die meisten kriegen das auch in der Therapie gesagt, dass es wichtig ist, neben Tagesstruktur einfach sich ausgewogen zu ernähren. Und das heißt nicht, dass ihr mega die healthy Fitness-Gurus werden müsst, sondern einfach guck ein bisschen, was du isst, frisst dich nicht immer so voll. Also das kenne ich. Wir nehmen diese Folge jetzt auf und Weihnachten und Silvester sind jetzt gerade durch. Und ich weiß, wie ich ich habe sehr, sehr gut gegessen in der Zeit. Ich weiß trotzdem, wie ich am 2. Januar im Bad stand und einfach gedacht habe, ich bin der Wolf aus Rotkäppchen. Ich habe Wackersteine im Bauch und habe gemerkt, dass sich das einfach auch nicht gut anfühlt. Ja. Also, und jetzt nicht nur im Sinne von, oh, ich bin ja schon voll gefressen. Ich habe gemerkt, wie mich das lethargisch und schwer macht. Und habe gedacht, oh, ganz ehrlich. Und da merke ich aber dann natürlich meinen Körper so, ey, wir craven jetzt schon voll so einen Salat. Egal, wie klischeehaft es gerade im Kopf ist, aber wir haben gerade das Bedürfnis, uns sehr leicht zu ernähren, weil wir da merken, dass dieses Gefühl von diesen Steinen im Bauch uns überhaupt nicht gut tut.
Ja.
Und das ist einfach ein Schutzfaktor wieder. Und das ist okay, sind wir wieder bei Strategien, wenn man meist, ja okay, es waren jetzt die Feiertage, wir haben jetzt echt literally viel Shit, aber leckeren Shit gegessen. Aber jetzt auch mal wieder ein Äpfelchen ist okay. Und mehr ist es nicht. Es geht hier wirklich nicht um irgendwelche Diäten, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen dem Körper das zu geben, was er braucht.
Ja.
Wichtig ist bei Ernährung grundsätzlich, weil es super komplex ist und hoch individuell ist. Ich glaube, ErnährungswissenschaftlerInnen fassen sich eher in den Kopf und sagen, ja, aber es ist im Prinzip eine Einzelfallentscheidung. Aber einfach ausgewogen. Futtert einfach bitte nicht jeden Tag dasselbe. Und auch wer jeden Tag denselben Salat isst, ernährt sich nicht ausgewogen.
Ja.
Auch da kann man variieren. Das ist einfach auch wichtig für die Psyche. Also weil ihr füttert damit euer Gehirn. Das ist halt ein Organ. Eure Psyche ist ein Organ. Das kann man anfassen. Sollte man nicht. Das verstößt gegen mehrere Gesetze. Aber das ist wirklich wie ein Magen oder wie ein Herz. Und das muss man aufbauen. Und das braucht halt Bausteine. Deswegen ist Essen ein Thema. Oder auch, was du gesagt hast, Sport. Ey, ich bin eine Couch-Potato. Aber ich tatsächlich auch. Sich regelmäßig zu bewegen, ist ein Schutzfaktor. Sich nicht regelmäßig zu bewegen, ist leider ein Risikofaktor.
Und das ist eine Sache, die bei mir seit Monaten hinkt, weil ich vor einem Dreivierteljahr aufgehört habe, Fußball zu spielen. Mm. Ich habe das Go von meinen Eltern gekriegt, weil ich es nicht selber bezahlen kann. Und die bezahlen mir das jetzt für ein Gym. Mm. Eigentlich bin ich nicht so Fan von Gym, weil ich lieber Dinge mag, wo ich, also natürlich lernt man im Gym auch Dinge, aber so zum Beispiel beim Fußball, da hat man so auch theoretischen Stuff, den man lernt. Also mit Position Position und wann man wie schießt und wem man passen sollte und was man macht, wenn davon jemand kommt und so. Und in einem Gym machst du halt einfach stupide irgendwelche Übungen, die du halt richtig machen musst.
Ich würde sagen, wahrscheinlich ganz viele Fitness-Gym-Leute gehen jetzt auch gerade steil, wenn sie das
hören. Ja, geht jetzt alle an die Decke, weil ihr euch denkt so, ja, Bruder, nee, du musst schon halt das richtig machen. Ja, ich weiß, dass man das richtig machen muss.
Aber dafür muss man erstmal ein Expertenlevel erreichen, dass man das weiß, dass man das tun muss. Am Anfang verstehe ich total. Denkst du dir, ja toll, dann mache ich halt stupide Ärmchen hoch, Ärmchen runter.
Ja.
Wir wissen, dass es mehr ist, aber seien wir ehrlich, wenn man anfängt damit, ist es Ärmchen hoch, Ärmchen runter.
Genau. Und beim Gym zum Beispiel habe ich die ganz große Angst, dass ich ganz viele Dinge falsch mache oder dass ich mich blamiere. Und das, was ich mir auch denke, Leute, die ins Gym gehen oder Leute, die sich nicht trauen, ins Gym zu gehen, haben ja voll oft die Angst, dass sie irgendwie dann am Ende voll wie die Gym-Rat aussehen müssen. Wo ich mir denke so, nein, wenn ich zum Beispiel in einer Zyklusphase bin, wo ich keine Energie habe, also so zum Beispiel während meiner Periode oder die Woche vor meiner Periode, dann, wenn ich eine halbe Stunde ins Gym gehe in der Woche, also so zweimal eine halbe Stunde in der Woche und gehe einfach auf einem Laufband spazieren, dann ist das mein Ding für den Tag gewesen und das ist okay so. Also man muss sich ja jetzt nicht komplett auspowern, aber man muss halt irgendwie mal sich bewegt haben, um sich bewegt zu haben. Also nicht dieses Schulweg, ich bewege mich gerade, weil ich irgendwo hin muss oder weil ich irgendwas tun muss, sondern man muss sich bewegen, um sich bewegt zu haben.
Und das unterstreiche ich total und du hast es wieder super gesagt und auch da sind wir wieder bei diesem, es muss nicht gleich eben das volle Gym-Rat-Programm sein, sondern okay, was ist deine Bewegung momentan? Dir geht's nicht gut und du bewegst dich wirklich nur von zu Hause zur Schule und wieder zurück. Dann leg doch einfach, wenn es für dich geht, auf dem Heimweg von der Schule einen Umweg ein. Keine Ahnung, geh bei einem Ententeich vorbei, guck süße Enten an, Enten sind eh toll für die psychische Gesundheit, nack, nack, voll süß. Dann gehst du halt einen kleinen extra Weg. Oder, keine Ahnung, du sagst, okay, heute ist Samstag, heute gehe ich gar nicht zur Schule, aber dann gehe ich halt die Brötchen morgens holen. Versucht einfach regelmäßig Bewegung einzubauen in den Alltag. Und dann merkst du vielleicht, dass es dir Spaß macht und dann findest du vielleicht einen Sport, der dir Spaß macht. Und hey, selbst eine Couch-Potato wie ich hat Sportarten gefunden, die ihr Spaß machen. Es gibt echt eine breite Fülle und ich meine, wir nehmen es hier gerade in Frankfurt auf. Hier gibt es halt echt eine Fülle. Man muss es halt nur irgendwo finden. Und wie gesagt, selbst wenn es ein Thema vom Geldbeutel ist, dann geht spazieren und Enten gucken.
Und ich finde, wie sollte man reagieren, wenn Risikofaktoren trotz aller Bemühungen zu einer Verschlechterung der mentalen Gesundheit fühlen? Was sind die nächsten Schritte? Ist eine ganz wichtige Sache, über die wir noch reden sollten. Weil das ist auch eine Sache, die ich sehr gut von mir kenne, wo ich weiß, okay, ich hatte die letzten Tage keine Routine. Ich habe mich nicht besonders gut ernährt. Ich hatte irgendwie keine Energie dafür, ordentlich was zu essen zu machen. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe auch irgendwie gar keine Lust, irgendwelche Sachen zu machen. Was mache ich denn dann? Und wenn ich dann versucht habe, mich zu bewegen und es irgendwie alles nichts geholfen hat, dann hilft es bei mir immer, erstens Dinge trotzdem zu machen. Einfach, auch wenn es sich scheiße anfühlt, dann mache ich es halt für Future Kaya. Und ich versuche dann einfach random Dinge zu machen, die eben nicht der Plan sind, den ich sonst immer mache. Also eben versuchen, wieder meine Routine aufzubauen. Ja, was kann ich denn mal Neues in meine Routine einbauen? Gehe ich oft mit meiner Mutter einkaufen? Nein, sollte ich einfach mal mit ihr einkaufen gehen? Ja, warum nicht?
Überrasch dein Gehirn.
Überrasch dein Gehirn mal. Okay, ich habe gerade Zeit. Ist mein Nachbar da? Keine Ahnung, ich klingel jetzt einfach bei dem. Vielleicht hat er Zeit. Dann setze ich mich da. Ist wirklich letztens passiert. Ich habe den letztens am Fenster gesehen. Ich wohne, das ist so eine Straße und da geht mein Haus lang. Und der Mensch wohnt, wenn man vom Bahnhof kommt, näher am Bahnhof als ich. Das heißt, wenn ich vom Bahnhof komme, laufe ich immer an seiner Haustür vorbei. Und ich gucke immer hoch zum Fenster. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Ich gucke da immer hoch und da habe ich ihn in der Küche stehen sehen und habe gerufen, hat das Fenster aufgemacht und dann saß ich da für anderthalb Stunden.
Aber kanntet ihr euch schon vorher oder hast du einfach random ein? Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, bitte nicht der Tipp random bei irgendwelchen Menschen.
Nein, wir sind schon befreundet. Gut,
für die Einordnung, Kaya, für die Einordnung. Für die Einordnung. Einfach random fremde Leute ansprechen.
Das mache ich auch regelmäßig, aber dann halt nicht so.
Ja, das meinte ich.
Also man muss sich dann einfach irgendwelche Dinge suchen, mit der man sich dann irgendwie beschäftigen kann. Und auf einmal ist die Zeit tot und man denkt sich so, oh ja, das war jetzt gar nicht so schlecht. Seid einfach lieb zu euch. Und was mir dann auch manchmal hilft, ist, mit sich umzugehen, wie als würde man sich nicht um sich selbst kümmern. Also wenn ich mir vorstelle, wie würdet ihr mit diesem Tier umgehen, wenn es diesem Tier nicht gut gehen würde?
Voll gut.
Und wenn ihr euch darum Gedanken macht und dann sagt, okay, ich würde das und das und das für dieses Kind tun und das und das und das für dieses Tier tun, überlegt euch mal, warum macht ihr das gerade nicht für euch selbst? Macht es doch gerade einfach mal für euch selbst.
Es gibt auch die super Strategie, die du schon angesprochen hast, kreier eine Persona deiner selbst. Also zum Beispiel, wie du vorhin gemeint hast, Future Kaya oder Hunde Kaya oder Baby Kaya. Ist ja wurscht. Aber irgendwas, was du auch so ein bisschen dir vorstellen kannst und genau das, nicht so dieses What would Jesus do, sondern dieses What would I do for Baby Kaya?
No. Ja.
So, was würde ich jetzt tun? Weil guck, wie süß sie ist. Oder Hunde Kaya. Oh, guck, wie süß sie mit dem Schwanz wackelt. Was kann ich jetzt Gutes für sie tun? Und dann mach das. Ja. Und du weißt ja dann, dass du selber der Kanal dafür bist. So, hey, komm, ne, ich sag immer so, Zukunftskolin wird es mir morgen danken, wenn ich das jetzt erledige. Und manchmal stehe ich dann wirklich am nächsten Tag da und dachte so, Vergangenheitskolin, das war echt gut. Danke, rettet mir gerade den Arsch. Nice. Ja, und dann bin ich gleich irgendwie doppelt glücklich, weil ich Vergangenheits- und Zukunftskolin glücklich gemacht habe.
Ja. Schön. Und dann halt, also dieses Vorbeugen ist auch immer eine ganz gute Idee. Aufräumen, super Sache bei mir. Ich räume jeden Tag, bevor ich ins Bett gehe, habe ich meine 2, 3 Baustellen im Zimmer, die ich jedes Mal aufräume. Das sind mein Schreibtisch und mein Boden und dann ein bisschen noch meine Kleidung. Das heißt, jeden Abend räume ich meinen Schreibtisch auf, packe meine Schultasche, räume meinen Boden frei, soweit es geht, wenn ich da jetzt einen Staubsauger liegen habe, weil ich seit 3 Tagen staubsaugen will, dann bleibt er auch da liegen, damit ich dann ihn nicht auch noch rausholen muss. Das ist ein ADHS-Ding, den nicht auch noch rausholen muss, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich ihn rausholen muss, geringer ist, dass ich dann tatsächlich staubsauge. Deswegen liegt er dann in meinem Zimmer, damit ich ihn nur noch einstecken muss und saugen muss. Aber meine Klamotten, die ich nicht brauche, die dann einfach nur sich in meinem Zimmer stapeln würde, die räume ich dann in meinen Schrank rein. Die Klamotten, die ich morgen anziehen möchte, damit ich morgen nicht komplett müde da stehe und mir ausdenken muss, ah, wo fühle ich mich heute drin wohl, wo, ah, nee, das ist auch nicht so richtig und Hilfe. Nein, ich lege mir dann abends meine Klamotten raus, bereite mich mental darauf vor, dass ich am nächsten Tag diese Klamotten tragen werde und fühle mich dann am nächsten Tag mit den Klamotten wohl. Das funktioniert nicht bei jedem, es funktioniert bei mir.
So ein super kleiner Tipp, kostet ja auch nichts viel. Also ich bin auch jemand, ich lege mir abends raus, was ich am nächsten Tag trage und dann bin ich immer noch so fit und am Morgen muss ich dann einfach nur nehmen.
Genau.
Und wie du sagst, funktioniert nicht immer. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, was habe ich mir gestern dabei gedacht? Ich fühle das gar nicht. Aber dann habe ich mir halt trotzdem von 20 Tagen passiert das bei mir vielleicht einmal. Und die anderen 19 Tage bin ich einfach nur dankbar, wie so ein Schlumpf morgen ins Bad mit meinen Klamotten unterm Arm zu ziehen, weil ich denke, jo, ich muss nur noch reinschlüpfen.
Genau. Und man muss für sich herausfinden von diesen Säulen, die ich bei mir eben genannt habe. Guckt, was eure Säulen sind und guckt, was ihr machen müsst, damit diese Säulen genauso stehen bleiben, wie sie stehen und das Gebäude obendrauf fest auf dem Boden stehen lassen. Und wenn mal eine Säule wegbricht, ist es nicht schlimm. Pflegt dann einfach die anderen Säulen, dass die nicht auch noch wegbrechen. Wenn 2 wegbrechen, auch nicht schlimm. Aber guckt halt einfach, dass die Säulen, um die ihr euch gerade kümmern könnt, dass die stehen bleiben.
Perfekt. Du sagst es immer, wir haben jetzt viel über Risikofaktoren gesprochen, aber wie gesagt, positiver Ansatz. Alles, was ein Risikofaktor sein kann, kann gleichzeitig aber auch ein Schutzfaktor sein. Weil, wie wir es vorhin hatten, wenn du weißt, was dein Risikofaktor ist, weißt du, dass du auf dieses verdammte Schlagloch eine Säule zu bauen hast. Und wenn du verdammt viele Schlaglöcher hast, bist du vielleicht gut und hast am Ende auch verdammt viele Säulen. Und wenn dann eben eine wegbricht, dann tragen das die anderen.
Slay, das war zum Sonntag. Wir haben Mittwoch, aber das war zum Sonntag. So, ich glaube, damit haben wir es geschafft, oder?
Ich denke auch.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, falls ihr was lernen wolltet. Ich hoffe, wir konnten euch entertainen, falls ihr entertained werden wolltet. Ich hoffe, ihr seid eingeschlafen, falls ihr einschlafen wolltet und habt gut geschlafen. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Abend, Nacht.
Und wir hören uns bei der nächsten Episode.
Tschüssi.
Ciao.